Zum Kneipentalk mit Jürgen Zupanzig gibt es eine Vorgeschichte. Letzte Woche Freitag hat die Vereinigung Deutscher Reisejournalisten ihren Ehrenpreis 2026 an ihn verliehen. Diesen Preis gibt es jedes Jahr und er wird verliehen für besondere Verdienste um den Tourismus. Das Warum erfahrt ihr inhaltlich im Podcast-Talk. Vor der Verleihung war die Zeit für einen Talk etwas knapp, also danach. Danach wiederum war ein Tag später in einer der wenigen verbliebenen Hafenkneipen in Duisburg-Ruhrort. Eine gute Idee, finde ich immer noch, denn wo kann man sich mit einem Duisburger besser über seine Verdienste austauschen als beim Kneipentalk? Fanden wir beide. So, voilà, Kneipentalk über Clever Reisen, eine Zeitschrift, die so ganz zufällig in diesem Jahr ihr 40. feiert. Darauf einen gemeinsamen Kaffee nach der Currywurst. War ja am hellen Mittag. Normalerweise finden Podcast-Aufnahmen in ruhiger Umgebung statt. Aber ich habe mir gedacht, dem Anlass gemäß, weil es gibt was zu feiern, und zusätzlich dem Ort gemäß haben wir uns jetzt in einer Kneipe quasi verabredet, und das mitten in Duisburg-Ruhrort, und zwar in der Horst-Schimanski-Gasse. Also mehr Lokalkolorit geht eigentlich nicht. Aber reden will ich über, was es bedeutet, clever zu reisen. Wie macht man daraus ein Geschäftsmodell, dass man auch noch 40 Jahre mit wachsendem Erfolg auf dem Markt ist? Und wie kommt man auf eine so gleichzeitig glanzvoll und bescheuerte Idee? Diese Frage steht jetzt im Raum und ich versuche sie mit dem Reiseradio-Podcast 312 aus dem Weg zu räumen, mit Antworten von Jürgen Zupanczyk, Gründer, Verleger und Chefredakteur in einer Person. Jürgen, wenn es schief gegangen wäre, würdest du heute vermutlich sagen, wie konnte ich nur, ist es aber nicht? Was sagst du stattdessen?
Also ich war ja jung und hatte Verlagskaufmann gelernt und wollte eigentlich auch in dieser Branche bleiben. Und mein Verleger hatte damals schon gesagt, in der Ausbildungsschulung, einziger, der hier Verlegerblut im Blut hat, das ist der Zupanczyk, obwohl ich gar nicht aus dieser Branche kam. Ich habe mich ja damals auf dem Gymnasium gar nicht um die Abi-Zeitung gekümmert und all sowas, war mir alles fremd, bin durch Zufall in den Beruf reingerutscht. Und habe angefangen, den Beruf zu lieben, weil du siehst ein Produkt, das entsteht irgendwie im Kopf und hinterher liegt es am Kiosk und 1000 Leute kaufen das. Das fand ich schon immer sehr spannend. Ja, wie ist Clever Reisen oder wie es damals hieß, Fliegen in Spanien entstanden? Mein Schulfreund, der Wolfgang Grahl und ich, wir hatten durch Zufall erfahren, dass es eine Airline gab, die hieß People Express, die kam aus den USA und flog ab Brüssel nonstop nach New York und nach San Francisco. Und das zum unschlagbaren Preis von 99 US-Dollar. Vergleichsweise Tickets ab Frankfurt oder München nach in die USA, die lagen irgendwo bei 2000 Mark, also für uns eigentlich unerschwinglich. Und dann haben wir es einfach mal ausprobiert. Wir hatten vorher gehört, dass man bei der Airline die Koffer selber an Bord tragen muss. Das war natürlich alles Quatsch. Der Unterschied war nur, man ist zum Schalter gegangen, hat seinen Koffer aufgegeben. Und dann habe ich gefragt, wo kann ich den bezahlen? An Bord. Und das war wirklich verrückt. Da kam die Stewardess, ähnlich wie ein Busfahrer, mit einer Geldschatulle und hat er dann die 99 Euro kassiert und hat er dann auch noch angeboten, irgendwie so einen Picknickkorb zu kaufen für 6, 7 Dollar. Den haben wir dann auch noch gekauft. Also, und auf dem Rückflug haben wir natürlich anders gemacht, haben wir uns vorher schon Baguettes und so weiter in den USA gekauft und uns an Bord selbst verpflegt. Und es war eine Boeing 747-200, also damals eins der ersten Boeing 747-Modelle. Es war spannend zu fliegen und es war auch sehr abenteuerlich, aber der Flug war pünktlich, wir saßen bequem und der Bordservice war auch sehr nett.
Also Blut geleckt und trotzdem lokalisierst du den Start von damals Fliegen und Sparen oder später Clever Reisen in einen Biergarten.
Ja, wir haben dann danach gesessen und überlegt, warum weiß das eigentlich gar keiner? Die People Express hat ein ganz schlechtes Marketing eigentlich nur in den USA gemacht für ihre Flüge und den europäischen Markt gar nicht angesprochen. Und dann habe ich überlegt, wie kann man das denn mal irgendwie verkünden? Es gab ja kein Internet, das Wort gab es nicht, keine Social-Media-Plattformen. Und ich kannte ja nur richtig als Verlagskaufmann, wir machen eine Zeitschrift. Und das stand dann so im Raum und dann haben wir überlegt, warum eigentlich nicht? Ich kannte natürlich alles, was ein Verlag braucht, von der Struktur her. Wir haben die Themen gesammelt, sind selbst nach Amsterdam gefahren, nach Brüssel und haben uns die Graumarkthändler angesehen, die damals teilweise in Teppichläden saßen, mit Weichwährungstickets, alles Geschichten, die man heute gar nicht kennt. Heute bucht man sein Flugticket im Internet und man hat es in der Tasche. Das war früher alles ganz anders. Es gab Papiertickets, die wurden unter der Ladentheke teilweise auch verkauft. Man durfte sich mit diesen Tickets auch eigentlich in Deutschland nicht erwischen lassen, weil es war eigentlich unlauterer Wettbewerb. Es gab ja die IATA, die gibt es ja heute noch. Da wurden die Preise ja abgesprochen mit den Airlines, mit den großen Lufthansa, British Airways, Air France und so weiter. Und die haben einfach diesen Markt unterwandert und diese Flugtickets halt im Ausland gekauft und dann im europäischen Markt dann verkauft.
Ich kann mich noch erinnern, auch an die damals, glaube ich, ziemlich berüchtigten Campingflüge, wo man im Reisebüro sein Ticket abgeholt hat, dazu für den Fall der Fälle einen Gutschein über 14 Tage Campingplatz an der und der Stelle bekam, mit dem gleichzeitigen Hinweis, aber geht bloß nicht hin.
Ja, das war dann der zweite Dreh, da kam mir ungefähr zwei Jahre später bei den deutschen Veranstaltern, die LTU war da federführend, da gab es, was du gerade gesagt hast, diese Camping-Voucher. Die wurden einfach vom Reisebüro ausgestellt. Das war einfach die Vorgabe der IATA. Anders durften diese vergünstigten Flüge nicht verkauft werden am Tresen. Und ich kenne keinen, der mal in diesem Campingplatz gewesen ist oder sich da ein Zelt mitgenommen hat. Das wurde dann halt auch einfach öffentlich verkauft und hinterher wurden auch Hotels zugebucht. Und das war nicht der Ursprung der Pauschalreise, aber es war halt so ein Zeitkick, wenn man eine Pauschalreise auch gestalten kann.
Aber ernsthaft, ihr habt da was beschlossen damals mit Leidenschaft fürs Reisen und fürs Fliegen. Ich sage jetzt mal, ohne weitere große Kenntnisse einfach mal gemacht. Und siehe da, es klappte. Habt ihr euch nicht später manchmal genau darüber gewundert?
Ich sag mal so, wir saßen in dem Biergarten, wir hatten keinen Businessplan. Hatten wir überhaupt einen Plan? Ich weiß es nicht. Wir wollten einfach mal machen, einfach mal ausprobieren. Das ist mein Naturell, ich will immer viele Sachen ausprobieren. Und hier im Ruhrpott lernst du relativ schnell 8-mal hinfallen, 9-mal aufstehen. Und das ist einfach bei uns so drin in der DNA, auch bei meinem Partner Wolfgang, der leider sehr früh verstorben ist, 2003 an einem Herzinfarkt, hat also diese ganze Blütezeit nur am Anfang miterlebt. Wir haben einfach gemacht und die Hefte teilweise selber hier im Ruhrpott selber ausgeliefert. Natürlich hat man hinterher eigentlich schon beim ersten Heft einen bundesweiten Vertrieb, einen Pressevertrieb und haben dann geguckt, was da so passiert. Und dann hat uns jemand angesprochen von einem Hamburger großen Verlag und gesagt, hör mal, was macht ihr denn da und so weiter. Ja, hier machen die Graumarkt-Tickets. Ja, das können wir da auch mal irgendwie veröffentlichen. Und dann hatte ich irgendwie eine Presseinformation rausgeschickt, dass es Graumarkt-Tickets gibt im deutschen Markt und wir haben da eine Zeitschrift. Und dann hat der Stern das abgedruckt. 10 Zeiler im Prinzip. Und man konnte diese Zeitschrift auch bei uns bestellen für 10 Mark. Und dann hatte ich ein Postfach angemietet in Düsseldorf, weil Duisburg klang damals nicht so sexy, obwohl es ja eigentlich eine sexy Stadt ist. Und bin dann da zum Postfach gefahren, nach der ersten Meldung im Stern. War so ein kleines Postfach, so groß wie ein Schuhkarton. Und da lagen da so 4 Briefe drin. Habe ich mir gedacht, okay, Geschäftsmodell scheint wohl doch nicht so richtig zu funktionieren. Und dann ging direkt nebenan so ein Türchen auf mit so einem Postbeamten, guckte dann so raus. Sind Sie hier einer von MAC-Kontroll? Ja, also ich bin ja der Geschäftsführer. Ja, Moment, ich habe hier noch 4 Postkörbe.
Ich ahne schrecklich.
Dann habe ich geguckt, wie Postkörbe? Ja, hier diese großen gelben. Das ist alles Marktkontroll, Postfach. Ach, sage ich. Und Wolfgang ist vorher kurz zur Metro gefahren und hatte Briefumschläge geholt, DIN A4, 100 Stück. Und dann haben wir uns getroffen, bei uns im Wohnzimmer natürlich noch. Sag ich, Wolfgang, wie viele Umschläge hast du denn? Ja, 100 Stück. Sag ich, ja, ich glaube, das reicht nicht. Wir müssen nochmal zur Metro fahren. Ich denke, wir haben 1000 Bestellungen für Clever Reisen oder damals für Fliegen und Sparen. Das fing dann irgendwie an, so Spaß zu machen. Und dann haben wir losgelegt und dann dieser Hamburger Redakteur, der Chefredakteur, sagte, Mensch, gibt ja auch im Bereich Pauschalreisen, gibt es ja auch so Unterschiede. Habe ich selber schon mal gebucht. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt, das stimmt. Und dann haben wir so eine kleine Software geschrieben am Anfang und haben dann so die Eckpreise eingegeben von Thierry Burg, Neckermann und TUI. Und da kam eine ganze Menge Preisunterschied raus. Wir haben dann dadurch eine Datenbank entwickelt, die wir dann selbst vertrieben haben. In den Anfang der 90er waren wir dann Geschäftspartner der Stiftung Warentest damit, die dann die Preisvergleiche bei uns abgerufen haben. Es hat also so eine Entwicklung genommen. Ich sag mal, die Touristik kannten wir nur selbst als Urlauber und haben sie dann hinterher quasi professionell auch kennengelernt. Und unsere erste ITB 1986 werde ich nicht vergessen. Fliegen und Sparen sollte ja im April erscheinen. Ich glaube, die Messe war Anfang März. Dann hatte ich mir so einen kleinen Führer besorgt. Das war so ein kleines gelbes Buch. Jedenfalls sind wir mit diesem Buch auf die Messe gelaufen und haben da alle Rappelzom besucht. Hört mal, wir machen hier ein Reisemagazin, das heißt Fliegen und Sparen, wollt ihr nicht mal eine Anzeige schalten? Ja, wie sieht denn die Nullnummer aus? Ja, eine Nullnummer können wir uns nicht leisten. Wir gehen direkt voll rein ins Geschäft. Das fand ich irgendwie amüsant teilweise und wir hatten noch einige Anzeigen verkauft. Dann hinterher sprach mich der Geschäftsführer von Thierry Burg an. Da haben wir hier Preisvergleiche, macht ihr und so, ist ja hochspannend. Da sagt, ja, dann müssen wir uns auch eine Anzeige schalten. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und das war der erste Großkunde, der hatte eine ganze Seite gebucht, die war weiß und in der Mitte stand Thierry Burg, viel Urlaub für wenig Geld. Das waren die erste Anzeige, die wir verkauft haben. Und hinterher wurden die natürlich auch farbig und so weiter. Und die ersten Ausgaben von Fliegen und Sparen, das waren 64 Seiten. Bestanden hauptsächlich aus diesen Preisvergleichen, aus diesen Graumarkt-Tickets. Wobei ich mir dann überlegt hatte, man kennt ja sich selbst und geht an einen Kiosk und liest sich da schon mal einiges vor. Ich dachte, wenn die natürlich wissen, wer dieses Graumarkt-Ticket verkauft, dann legt das Heft wieder zur Seite und kauft es nicht am Kiosk. Deswegen war das verschlossen in der Zeitschrift. Man musste also mit dem Brieföffner auftrennen und konnte dann diesen Index lesen und wissen, ah, Explorer verkauft dieses Ticket nach Lima für 599 Mark.
Also ich war damals auch großer Fan dieser Liste und ich weiß, die ersten Flüge habe ich dann, kann man heute drüber reden, weil ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, bei Travel Overland zum Beispiel gekauft. Genau, die waren da genau, auch dicke
die drin. Waren auch Anzeigenkunden bei uns. Also alle diese Tickets verkauft haben. Das war wirklich spannend, weil man ist dann zum Beispiel, Wolfgang ist dann nach Düsseldorf gefahren zu Explorer, dann saß da der Rolf Bienert, das war der Gründer von Explorer, der fing ja auch ganz nebenbei da mit diesem Tourismus an. Hat irgendwelche Reisen nach Afrika gemacht mit einem Land Rover und mit so einem, weiß ich nicht, mit so einem Jeep-Fahrzeug und hat dann irgendwie auf einmal gesehen, Mensch, das gibt ja günstige Tickets und hat die dann verkauft, auch weiter an die Reisebüros. Und dann saßen die zwei da mit einem Bleistift und einem riesen DIN A4-Block und dann Rolf Bienert, ja, hier in New York habe ich hier mit Pan Am für 599 Mark, jo, aufgeschrieben. Das Gute war natürlich damals, dass die Preise preisstabil gewesen sind. Dieses Yield-Management hast du ja heute, dass sich die Preise sekündlich quasi ändern können. Damals waren die quasi festgemeißelt und galten dann auch ein paar Wochen, weil er die fest zu dem Preis eingekauft hat.
Ja, 40 Jahre ist es jetzt her. Wir kennen uns noch nicht ganz 40 Jahre, weil wir beim HR, wo ich damals gearbeitet habe, zwei ITB-Berichterstattung gemacht haben, als dann mal Hefte so auf den Markt kamen. Ich hatte dann irgendwann bei euch angerufen, bin auf Wolfgang Grahl getroffen und mit dem habe ich dann, ich weiß es nicht, 3, 4, 5 Jahre lang immer wieder Interviews gemacht. Und mich hat es ziemlich mitgenommen. Wie schlimm war der Verlust deines, ja, nicht nur Geschäftspartners, sondern Freunds eigentlich? Wie hat sich das ausgewirkt auf den ganzen Verlag?
Es war, wie soll ich sagen, wir waren ein Ultra-Team. Und sehr vertrauensvoll in der Zusammenarbeit natürlich. Und es war ein Tag, wir waren gerade wieder mal umgezogen in ein größeres Bürogebäude. Es war eine alte Steigervilla, ganz schick gemacht von innen und von außen mit Holztreppen und so weiter. Und Wolfgang hatte da auch sehr viel investiert an Arbeitszeit und ich auch. Und waren gerade so 3 Jahre da drin und haben es sehr wohl gefühlt. Und Wolfgang hatte gerade gebaut und auch sehr viel Kraft gelassen, sag ich mal, und sagte mir am Morgen, ich fühle mich gar nicht gut. Ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt. Da sage ich, Wolfgang, du bist jetzt hier, du hast ja gerade schon wieder eine geraucht und mit den Mädels da unten was erklärt und so. Ja, 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 ja. Und dann bin ich um 16 Uhr nach Hause gefahren und um 18 Uhr kommt dann der Anruf, dass der Wolfgang tot ist. Und dann habe ich gedacht, das verarscht mich einer, jetzt fahre ich da mal selber vorbei. Und das war dann wirklich so und das war natürlich ein einschneidendes Erlebnis. Ich bin dann morgens ins Büro, in den Verlag gefahren, die Mitarbeiter zusammengerufen, wir waren damals schon zu 9. und habe dann die traurige Botschaft verkündet und dann auch habe ich relativ schnell in den Modus geschaltet, es muss jetzt weitergehen. Ich habe hier eine Verantwortung für mich, für meine Familie, für die Mitarbeiter, für alle eigentlich zusammen, für die Erben und so. Und dann haben wir uns relativ schnell geeinigt, dass ich den Verlag übernehme, alle Anteile und den Verlag dann weiterführe, auch mit meinen eigenen Ideen. Also ich wollte immer ins Internet mit 100% und Wolfgang wollte eigentlich nicht so sehr ins Internet, weil heute sagt man ja klar, Internet natürlich, nur damals in der Zeit war es halt ein Geschäftsmodell, die Webseiten sahen aus wie Harry, alles so zusammengebaut und die Leitungen, die waren unheimlich langsam und so weiter. Aber ich habe gesagt, nee, wir müssen da rein, wir müssen da Preisvergleiche an, wir müssen eine eigene Webseite haben und. Und habe dann da auch relativ viel Geld reingesteckt. Aber dann kam wieder natürlich bei mir die DNA raus, ausprobieren, gucken, scheitern, erfolgreich sein, weitermachen. Und das war natürlich ein ganz harter Schlag für mich, privat wie auch geschäftlich, weil 50% der Firma des Brains waren nicht mehr da. Wolfgang kümmerte sich exzellent um den Anzeigenverkauf, um das gesamte Marketing, um den Verkauf quasi der Anzeigenräume, Flächen und so weiter, auch um die Datenbanken. Die konnten wir dadurch auch nicht mehr weiterführen, weil ich die Manpower nicht mehr hatte. Und habe dann halt den Verlag anders justiert, habe auch den Titel in dem gleichen Jahr schon bei der nächsten Ausgabe geändert von Fliegen und Sparen auf clever Reisen, weil ich da auch erkannt hatte schon damals, dass wir sehr viele redaktionelle Themen hatten, die mit Fliegen gar nichts mehr zu tun hatten. Zugreisen, Luxuszugreisen, Kreuzfahrten kamen damals, wurden so richtig so in den Markt gespült. Und Autoreisen, Deutschland hat dann auf einmal bei uns stattgefunden, nicht nur noch Bangkok oder Kenia, sondern auch der Schwarzwald. Und habe dann da einiges justiert, was im Nachhinein uns auch gerettet hat in der Corona-Zeit. Wäre der Titel damals noch Fliegen und Sparen gewesen in der Corona-Zeit, hätte ich wahrscheinlich gar kein Heft mehr verkauft. Durch den Titelwechsel und durch den Inhaltswechsel, wir hatten teilweise 70 Seiten Deutschland drin in der Corona-Zeit. Und nur ganz sporadisch Fernziele. Fernziel war dann schon für uns Mallorca oder Kanarische Inseln. Sodass wir da relativ fein aus der Sache rausgekommen sind. Ich habe auch gesagt im Verlag, Freunde, wir machen weiter. Wir kommen auch pünktlich raus. Jedes Heft ist pünktlich erschienen. Nur einmal nicht wegen Lockdown kam man nicht an den Kiosk. Einen Monat später erst im Mai. Aber wir sind pünktlich erschienen. Die Abonnenten haben uns auch die Treue gehalten und die Stange gehalten, wie man so schön sagt. Und sind da eigentlich aus der Nummer ganz gut rausgekommen, haben auch sehr viel gelernt, sehr viel Demut auch bekommen dadurch und gesehen, wie schnell so ein Geschäftsmodell natürlich auch scheitern kann.
Redaktion, Verlag, Vertrieb, Marketing. Klingt wie, alles machst du fast alleine. Wie groß ist denn das Marktkontrollteam heute?
Also wir haben 13... Ich habe es gestern gesagt in meinem Podcast, Edelfedern am Start, die DNA von Clever Reisen verstanden haben. Wir sind kein Hochglanzmagazin, waren wir noch nie. Und ich bin gestern auch gefragt worden, wenn ich ganz reich wäre, ob ich da nicht das Magazin ändern würde in ein Hochglanzmagazin. Habe ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Das ist unsere DNA. Wir sind so, wie wir sind, erfolgreich geworden. Und warum soll ich das jetzt ändern? Wir haben Hochglanz in den Texten und nicht Hochglanz im Papier. Wir haben auch seit über 20 Jahren drucken wir auf Umweltschutzpapier, auf Recyclingpapier 100%. Da war noch gar nicht die Rede davon mit Umweltschutz und so weiter in dem Bereich. Also die Ideen, die habe ich natürlich, aber die Themen schreiben die Autoren. Dann beziehungsweise werden wir angeboten. Ich habe einen sehr engen Kader, die mich da auch ein bisschen beraten. Und ich habe vor kurzem jemanden kennengelernt. Ich spiele ja seit 10 Jahren mehr schlecht als recht Golf. Um Golfplatz, der war Artdirektor, Kreativdirektor bei einer sehr großen Werbeagentur in Deutschland, eigentlich auch so die größte. Ist jetzt aber auch im Ruhestand und dann haben wir uns unterhalten, da schickt mir mal eine Ausgabe zu. Und dann sage ich, hör mal, dann tu mal mit, der Mann gefallen, guck, wirf da mal einen Blick drauf, so wie du den siehst. Du hast ja mehr Erfahrung in dem Bereich. Dann sagt er, hör mal, ich kenne jetzt den ganzen Hintergrund und so weiter, ihr dürft da, klar, kannst du ein bisschen vielleicht die Schriften verändern oder so weiter, aber die ganze Struktur, die muss so bleiben, wie sie ist, weil damit seid ihr erfolgreich, das ist eure DNA. Und sagt er, ob ihr größere Bilder habt, das ist überhaupt nicht gefragt. Ihr seid keine Zeitschrift, die auf dem Wohnzimmertisch liegt, ihr seid eine Zeitschrift, die auf dem Arbeitstisch liegt oder auf dem Küchentisch, wo die Reise gebucht wird.
Zumal ja nun auch viele von den Hochglanzzeitschriften mit den schönen Bildern ihre Zeiten hatten und inzwischen fast alle weg sind vom Fernsehen.
Die sind alle weg. Ich habe sie alle kommen und gehen sehen im Prinzip. Ich fühle mich so wie das gallische Dorf bei Asterix und Obelix. Ich bin zwar auch ein Kaufmann und Verlagskaufmann, genau zu sein, aber ich habe das Herz einfach, es ist einfach mein Baby und ich reise unheimlich gerne. Schon immer mit den Messdienern, Zeltlager, mit meiner Schwester nach Lorette Mar, da war ich 12 Jahre alt und habe dann alleine die Costa Brava erkundet. Ohne Handy, bin dann abends wieder zurückgekommen, wie so ein freilaufender Dackel. Und ja, das ist der Unterschied einfach, weil ich liebe meinen Job, ich liebe mein Projekt und ich kriege das auch zurück von den Leuten, die vor uns schreiben und so weiter und von der Familie, die mich auch unterstützt. Und ja, was will man mehr? Ich habe den Beruf zum Hobby gemacht, oder zum Hobby gemacht, wie sagt man so schön. Und ja.
Hast du eigentlich noch Freizeit oder ist Schalke öfter mal auf der Strecke geblieben, als dir lieb ist?
Ich bin ja Dauerkartenbesitzer und seit 1970, also mit 12 Jahren, da war ich 12, bin ich Schalke-Fan geworden, weil mein Vater auch Schalker war. Ist also so eine DNA hier auch im Ruhrgebiet. Entweder bist du Duisburg-Fan, bist da hinten irgendwo im BVB-Bereich, Borussia Mönchengladbach, Düsseldorf oder Schalke. Ich bin halt ein Schalker geworden. Nee, also es ist wirklich so, meine Frau schmunzelt ja auch immer, dass wir unsere Urlaubspläne immer so legen, dass ich zum Saisoneröffnungsspiel immer zu Hause bin. Und schmunzelt auch immer jeder drüber. Und es ist ja schon vorgekommen, dass ich irgendwelche Termine abgesagt habe, weil ich zum Stadion musste. Also da mache ich mich nicht ganz frei von.
So, wichtig noch zum Abschluss. Jetzt kommt deine Eigenpromo-Zone. Warum clever reisen, lesen, kaufen und am besten auch noch abonnieren? Und zwar jetzt, heute und natürlich auch in Zukunft.
Ja, weil unser Schwerpunkt einfach der Preis ist. Unsere Autoren, die kennen die Reiseziele, die sehen die Entwicklung der Reiseziele, die fahren nicht mit der rosa-roten Brille dorthin, sondern schauen sich das alles ganz genau an. Alles kommt ins Heft, was aber wirklich, ich sage immer, geflogen, gewohnt und gegessen wurde. Es ist alles authentisch erlebt und auch so wiedergegeben. Und wo wir uns natürlich sehr auszeichnen, sind unsere Spartricks und Spartipps. Da habe ich ein ganz tolles Team in Berlin mit Dominik Peter und Lutz Kaulfuß. Die schreiben seit 32 Jahren für uns. Die kannst du nachts anrufen, die sagen dir den Sitzabstand der Kakadu Airlines und kennen die neuesten Spartricks. Da gibt es ja einige von. Es ist ja nicht so, dass man immer alles nur einmal gelernt hat. Es entwickelt sich ja auch in der Branche ganz stark. Jetzt haben wir natürlich das neue Rennpferd, die KI. Da sind wir jetzt natürlich auch mit zugange. Die setzen wir natürlich nicht zum Schreiben ein, aber wir setzen sie ein zum Faktencheck. Wir setzen sie ein für die Rechtschreibung und im Marketing natürlich sehr stark mittlerweile.
Ja, technische Sachen sind ja auch in Ordnung. Ich setze die auch manchmal ein, wenn jetzt hier die Kneipengeräusche zu laut gewesen wären, hätte ich die auch noch runterziehen können. Es leert sich jetzt hier an einem Ort, wo alle, die in den letzten halben Stunden gesehen haben, hauptsächlich Currywurst gegessen haben. Darauf muss ich zum Schluss nochmal eingehen, weil wir hatten gestern einen Disput, wo denn jetzt nun eigentlich die Currywurst wirklich herkommt. Ich persönlich sehe das gelassen, weil ich weder aus Berlin noch aus Duisburg stamme, aber ich es wichtig finde, dass die Currywurst eine Hymne hat und die ist im Ruhrpott beheimatet. Ist das der richtige Weg dorthin?
Also ich spreche jetzt aus Erfahrung. Unser erstes Büro nach der Wohnzimmeraktion war ein Jahr später auf der Karl-Marx-Straße in Duisburg-Marxloh, also mittendrin hier im Ruhrpott. Und 50 Meter weiter gibt's oder gab es damals schon die Pommesbude Peter Pomm. 1930, 32 oder so hat der Gründer dieser Pommesbude Currypulver gekauft. Und das ist auch richtig verbrieft. Und hat es eingesetzt. Und im Dritten Reich waren natürlich so ausländische Gerichte verpönt. Das musste alles gut deutsch sein. Und dieses Curry kam natürlich aus Indien. Und er hat es dann irgendwie anders genannt. Gewürzwurst oder irgendwie sowas. Und dann in den 50er Jahren schwappte das dann wieder rüber mit dieser Currywurst und Wir behaupten nach wie jetzt auch amtlich eigentlich bewiesen, dass die Currywurst bei uns in Duisburg Marxloh erfunden wurde. Also quasi 50 Meter vom ersten Verlagssitz von Marktkontrolle entfernt. Aber ich sage immer wieder, Hauptsache die Currywurst schmeckt. Mir hat es also gerade hier auch in Ruhrort gut geschmeckt. Die schmeckt mir auch in Berlin. Wichtig ist immer, dass die Soße hausgemacht ist und die Wurst einen guten Biss oder Grip hat.
Und ansonsten gilt's, ne, kommst du von der Schicht, was schöner gibt es
nicht. Bin ich als die Currywurst. Mir ist schon ganz flau von der Currywurst.
Danke für den Talk.
Gerne, Rüdiger.
Spotify, Apple und Google Podcasts, Podimo, Radio.de und einige Portale mehr. Dort gibt's die Reiseradio-Podcasts. Also ran ans kostenfreie Abo. Und die Website ist auch zum Abonnieren, ebenfalls kostenfrei, aber mit mächtigem Erkenntnisgewinn. Eben noch echter Reisejournalismus. Ich danke dafür und bleibt mir gewogen, wenn wir Ende der Woche über Ferienwohnungen und Ferienhäuser reden. So long!